An der Universität werde ich im kommenden Semester mit den Studierenden den Römerbrief behandeln von Mitte Oktober bis Mitte Februar. Es spricht für eure Intelligenz, dass ihr das in einer Woche schafft. Und in der Tat, unsere Planung ging auf. Wir haben hier noch einen freien Stuhl und vorne auch. Unsere Planung ging auf, denn in der Tat waren die Kapitel 1 bis 8 ja das Kernstück des Römerbriefs. Wir haben gesagt, 5 bis 8, das ist quasi der Edelstein, der eingefasst ist in den schönen goldenen Ring des Römerbriefs. Und wir hatten in 9 bis 11 diese Thematik für Israel und haben heute Morgen diesen Bogen gespannt. Ihr habt hier eine ausführliche Gliederung, Römer 9 bis 11, um das zu Hause nochmal nachzulesen und habt hier dann auch eine Anleitung, es richtig einzuordnen. Es war ein Evangelium der Liebe Gottes. Zuspruch und Zusage. Nun wollen wir einen kurzen Blick heute Abend noch werfen auf die Kapitel 12 bis 15, 13. Und wir haben in der Grundgliederung in den ersten 11 Kapiteln die Entfaltung des Zuspruchs. Und dann sagt man in der Theologie gerne, in den Kapiteln 12 bis 15 käme nun der Anspruch. Zuspruch und Anspruch. Es wird gerne gesagt, die Kapitel 1 bis 11 enthalten den Indikativ, also die Zusage, die Aussageform des Evangeliums. Und die Kapitel 12 folgende, den Imperativ, Zuspruch, Anspruch, Indikativ, Imperativ. Die Frage ist nun, wie verhalten sich Zuspruch und Anspruch des Evangeliums, Indikativ und Imperativ? Leider ist es weithin so, dass es so verstanden wird, als wäre das Evangelium nur die eine Hälfte und dann käme wieder der Anspruch und dann rutscht es für viele wieder ins Gesetz. Das heißt, solange uns gesagt wird, was Gott uns schenkt, sind wir in der Zusage, im Indikativ und jetzt kommt das, was wir von uns aus tun sollen. Und wir erinnern uns wieder an das Zinzendorf-Bild mit der Unterschrift, das tat ich für dich, sagt der Gekreuzigte zum Leser, was tust du für mich? Dann aber gerät unser Verhalten raus aus dem Evangelium. Und dann haben wir die falsche Formel, das Evangelium spricht vom Du Gottes und der Anspruch, der Imperativ, das Gesetz für die Christen, spricht von dem, was ich tun muss. Und dann haben wir wieder das falsche Additionsmodell und das Wir geht flöten. Es wird in 12 Folgende nicht anders gesprochen als vorher. Denn jedes Gebot des Neuen Testaments ist pures Evangelium. Jedes Gebot des Neuen Testaments ist pures Evangelium. Nicht wieder Gesetz. In den Geboten sagt uns Jesus, was er selber mit uns vorhat. Die Gebote beschreiben, was Christus in uns und mit uns und durch uns tun will. Insofern, wenn du das verstehst, was wir diese Woche als Evangelium gelernt haben, fängst du an, nach Ausrufezeichen im Neuen Testament zu suchen. Denn immer, wenn Jesus sagt, gehet hin und tue dies oder jenes, mache dies oder jenes, kannst du ihn lachend beim Wort nehmen und sagen, Herr, das hast du von mir verlangt, dann hast du es mir auch versprochen. Das heißt, tue du es durch mich, wir tun es zusammen. Es war der Anfang meines glücklichen Christseins, als ich kapierte, es gibt für Christen kein Gesetz nach dem Evangelium. Das Gesetz gehört vor die Bekehrung, aber niemals dahinter. Gott, ich habe das schon mehrmals gesagt, Gott verlangt in seiner Liebe nichts von dir, was er dir in seiner Gnade nicht selber gibt. Also, es gibt kein neues Gesetz für Christen. Und so wundert es auch nicht, wie Paulus seine Ermahnung, seine Ermunterung, das Fremdwort heißt Parenese, also Ermunterung, Ermahnung, dass er also seine Parenese in Kapitel 12 folgendermaßen beginnt. Ich ermahne euch also, liebe Brüder, unter Hinweis auf die Barmherzigkeit Gottes. Das heißt, Paulus ermuntert und ermahnt mit Bezug auf Gottes Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit aber ist das Mitgefühl Gottes mit dem Menschen in seinem Angewiesensein, in seiner Hilfsbedürftigkeit. Wenn Gott etwas von uns verlangt, dann immer in Barmherzigkeit. Er weiß, was wir können und er weiß, was er uns zutrauen kann. Und er verlangt nie etwas von uns, was über unsere Kräfte geht. Er gibt uns immer, was wir brauchen, um seinen Willen zu tun. Und was nun? Ermahnt Paulus. Tut dieses und tut jenes. Bringt folgendes Opfer. Spendet euer Geld. Nein. Dass ihr, also ihr dürft Geld spenden, dass wir uns nicht falsch verstehen, nicht? Aber das ist jetzt nicht hier gemeint. Dass ihr eure Leiber hingebet als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger, das heißt euer wahrer, euer eigentlicher Gottesdienst. Was ist der Kult der Christen? Was ist der wahre Gottesdienst der Christen? Was ist ihre Handlung, die sie haben? Sie haben keine Tempel auf irgendwelchen Bergen. Sie haben keine Rituale, die vorgeschrieben sind. Sie bringen keine Opfer, keine Tieropfer und auch keine agrarischen Opfer vom Acker. Sie bringen nicht mal das Opfer des Geldes, um eine Ersatzleistung zu bringen. Sie schenken sich selbst. Was will Christus von uns? Nicht unser Verhalten. Er will nicht nur unsere Zeit. Er will nicht nur unsere Lebenszeit. Er will nicht nur unsere Berufstätigkeit. Das alles mag eine Äußerung sein dessen, was er will. Er will uns selbst. Erinnert ihr euch? Ich habe es euch gesagt. Wenn eine oder einer während dieser Zeit vorher oder nachher eine Liebeserklärung abgibt, dann will er nicht als Antwort hören, ich schreibe dir auch gerne einmal im Monat eine E-Mail. Auch nicht jeden Tag eine E-Mail, sondern er will auf die Liebe die Antwort der Liebe. Liebe, echte, leidenschaftliche Liebe, will niemals weniger als die Antwort in leidenschaftlicher Liebe. Gott hat an nichts Interesse als an dir selbst. Der einzige Gottesdienst, der ihm gefällt, ist nicht Opfer, um zu leisten, sondern wir selbst schenken uns ihm. Jetzt sagst du, wenn du Schwabe bist, was will denn Gott mit dem Kruscht? Was will denn Gott mit dem anfangen? Ich weiß es auch nicht, was er mit dir anfangen will. Ich weiß auch nicht, was er mit mir anfangen will. Gott muss in dich verliebt sein, dass er nichts will als dich. Erinnert ihr euch, Römer 8, an die Würde der Kronprinzessinnen und Kronprinzen Gottes? Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Und du kannst ihm keine größere Freude machen, als dass du dich selbst, und zwar mit all deinen Problemen, mit all deinen Sorgen, mit all deinen Schwachheiten und Grenzen, dich selbst völlig öffnest und ihm schenkst. Liebe will nichts als Liebe. Wir schenken uns selbst. Das ist der wahre Gottesdienst. Es steht in den Übersetzungen der vernünftige Gottesdienst. Das liegt daran, dass das bei den Griechen ein geprägter Begriff war. Denn viele Griechen hatten schon verstanden, ob das tatsächlich so ist, dass die Götter dort in Säulen wohnen oder dass die Opfer wollen, dass der Rauch ihnen in die Nase steigen muss. Aufgeklärte Griechen haben gesagt, es muss da etwas Vernünftigeres geben als diese Tieropfer und diese seltsamen Kulte. Und diesen Begriff nimmt Paulus auf und sagt, ja, wir haben den wahren, den eigentlichen, den vernünftigen Gottesdienst, nämlich, dass wir uns selbst Gott schenken. Was ist dann aber Gottesdienst? Nun, jeder sagt spontan, Gottesdienst ist, wenn ich Gott diene. Falsch. Gottesdienst ist, wenn wir Gott uns dienen lassen. Denn er möchte nichts als uns beschenken. Er möchte nichts als uns beschenken. Wenn du einen anderen liebst und ihm eine Freude machen willst und ihm sagst, was kann ich dir Gutes tun, dann tust du dem keine Freude, wenn du sagst, nein, nein, ich bin bescheiden, ich will ja gar nicht beschenkt werden, ich kümmere mich jetzt nur um dich. Wir müssen es lernen, uns lieben und beschenken zu lassen. Du kannst Gott keine größere Freude machen, als ihn in alle Bereiche deines Lebens hineinzulassen. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Da klingelt es bei einigen von euch ein bisschen, da habt ihr so Erinnerungen, nicht? Da wolltest du früher als junges Mädchen die Disco gehen oder Minirock anziehen oder als Mann wolltest du ein Motorrad fahren oder ich weiß nicht was oder eben Skifahren. Und dann haben deine frommen Eltern gesagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, nicht? Das hat ganze Generationen von Jugendlichen eingeschüchtert. Wir dürfen uns nicht dieser Welt gleichstellen. Was ist denn die Welt? Welt heißt für einen frommen, verklemmten Menschen, alles, was attraktiv ist, ist Welt. Aber dann ist auch die Welt im Himmel, denn der Himmel ist sehr attraktiv. Und ihr solltet mal erlöste Menschen sehen, die sehen sehr schick aus. Also, Hässlichkeit und Ungepflegtheit ist noch kein Erweis von Heiligung. Das alleine genügt nicht, um heilig zu sein. Es ist das Gegenteil. Kinder Gottes, die sich geliebt wissen, die können durchaus auch so aussehen, dass sie Prinzessinnen und Prinzen sind, ohne da schon wieder Leistungsdruck aufzubauen. Was ist denn das Prinzip der Welt, dem wir uns nicht gleichstellen sollen? Dass ich, Karriere, Macht, Leistung, Druck, das ist die Welt. Welt ist für das Neue Testament nicht der Glanz, die Attraktivität derer, die draußen sind, sondern Welt ist das, ich komme aus Köln, bin erst als Teenager zum Glauben gekommen und dann kam ich so nach Süddeutschland und dann fingen die Leute an, vom Karneval zu schwärmen. Ja, wenn du aus Köln kommst, hast 10-jährige Besoffene gesehen, hast gesehen, wie Rentnerinnen in die Gosse kotzten, vor ein paar Jahren habe ich es wieder gesehen, dann steht dir die Welt hier. Karneval ist für mich sowas von weg, aber nicht, weil ich in der Heiligung weit bin, sondern weil Welt für mich überhaupt keine Attraktivität hat. Das hatte ich alles. Also das Bier habe ich übergangen, nicht? Aber mit 12 habe ich schon geraucht, das hat mir dann gereicht. Mit 13 hatte ich das durch, nicht? Das heißt, Welt ist nicht das, was attraktiv ist, sondern Welt ist das, was ich sagt und kompensiert. Das heißt also, es geht nicht um Weltfremdheit, es geht nicht um Einschränkung von Schönheit, Leben und Perspektive, sondern, jetzt heißt es hier, sondern ändert euch. Das Griechische hat aber die Formulierung anders. Lasst euch umwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, das heißt eures Denkens und Wollens. Sein, Gesinnung und Verhalten. Lass dich immer mehr in einem Prozess umwandeln nach deinem Denken, nach deinem Wollen und nach deinem Verhalten. Gewinnt einen neuen Sinn. Übt das Wir, übt das Geliebtsein, übt das Wertvollsein aus. Und lernt es, Kompensation in eurem Leben zu entdecken und begnügt euch nicht mit etwas anderem als dem Original. Das Original ist Liebe, das Original ist Leben. Und das Original hat einen Namen und ist Jesus Christus, der dich liebt und dir das Leben gibt. Es ist ein faszinierender Wachstumsprozess, Christ zu sein. Und wir hatten es auch in diesem Raum, als ich die ganze Zeit von Gnade sprach und dass Christus 10 Schritte oder 100 oder 1000 auf mich zukommt. Und es rauschte so ein bisschen, nicht, dass man sagt, ja, aber dann werden die Christen ja ganz passiv, wenn die alles geschenkt bekommen, wenn Christus alles tut. Nein, sie werden so vital, wie sie nie waren. Denn wenn du nicht mehr unter dem Gesetz bist, sondern nur noch unter der Gnade, kannst du endlich tun und lassen, was Christus will. Es ist die voraussetzungslose und bedingungslose Liebe, die niemals folgenlos bleibt. Bevor ich diese Liebe erkannt habe, habe ich gestrampelt und gestrampelt und gestrampelt und war von mir selber frustriert und habe kompensiert und habe noch mehr strampeln wollen und meine Frömmigkeit hat mich nur frustriert. Und die Welt in Bad Ems wurde auch nicht um erkennbare Einheiten besser durch all mein Gestrampel und meine Verkrampfung. Als ich kapierte, dass mich Christus so liebt, wie ich bin, wurde ich von Stund an anders. Christi Liebe verlangt keine Veränderung von dir, um dich zu lieben. Und gerade dadurch verändert sie alles. Das ist logisch, das ist nicht unlogisch, denn das gilt für jede Liebe. So wird jede Liebe wirksam. Liebe erreicht, was Gesetz niemals erreichen würde. Und wenn wir also einen neuen Sinn bekommen, wenn wir wachsen, wenn unser Denken und Wollen erneuert wird, dann können wir auch, deshalb schreibt ihr es, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Als du hergekommen bist, hast du vielleicht noch gedacht, ja, was Gottes Wille ist, das weiß ich. Das hat mir ja mein Stundenleiter gesagt oder mein FEG-Pfarrer hat es mir gesagt oder mein landeskirchlicher Pfarrer. Das ist ja bei uns so üblich, das machen sie ja alle. Es gibt weit verbreitet ein Leitplankenchristentum. Jede Gruppierung für sich definiert, was ist anständig und was ist unanständig, was macht man bei uns und was macht man nicht bei uns. Jetzt bin ich ein weitgereister Christ. Wenn ich im Norden Deutschlands war als Student, dann hat man dort oben in jeder Pause und möglichst noch während der Liturgie gepafft, man hat geraucht. Du kannst heute noch zum Johanneum gehen, nicht in Evangelistenschule. Und nach meiner Bibelarbeit kam ich raus, da haben die da alle geraucht. Nicht? Anstatt Heiliger Geist kam da also der Rauch. Nicht? Wenn ein Süddeutscher ins Johanneum kommt oder noch weiter den Norden, dann denkt er, das ist das nackte Heidentum, da müssen wir Missionare ausschicken. Dann kommt ein Norddeutscher mit seinem versteckten Päckchen Zigaretten hier hinterm Hemd, was man aber trotzdem durchdrücken sieht, nicht? Kommt also nach Süddeutschland. Ja, und dann sitzen die alle mit einer Schnapsnase in der Stunde. Nicht? Das heißt, die haben ihr Viertele beim Mittagessen gehabt, die haben ihr Viertele beim Kaffee trinken. Hast du noch nicht gemerkt? Ja, ein frommer Pietist trinkt seinen Wein grundsätzlich aus den Gemeindetassen. Da ist kein Kaffee drin. Guck mal rein, bei Männern ist immer Wein drin. Kein Norddeutscher kommt auf die Idee, Rauchen könnte schädlich sein. Alle rauchen. Kein Süddeutscher kommt auf die Idee, dass man, wenn man zu sehr dem Wein zuspricht, dass man dann vielleicht auch als Christ ein Alkoholproblem hat. Und das ist so. Nicht? Dann kommt ein frommer Mensch kommt ins Krankenhaus und der Arzt weiß nicht, was los ist. Dann hat er Entzugserscheinungen vom Alkohol, aber das hat man nicht gemerkt. Was meine ich mit dieser Gegenüberstellung? Es genügt nicht, dass du in einer Gruppe bist, die von vornherein weiß, das ist erlaubt und das ist verboten. Das, was dem einen erlaubt ist, muss dem anderen nicht erlaubt sein. Das, was Gott mit diesem vorhat, muss er ja nicht mit jenem vorhaben. Und die gemischten Gemeinden, jetzt nicht aus Heidenchristen und Judenchristen, sondern aus Norddeutschen und Süddeutschen, die kamen total durcheinander. Ich bin nicht so alt, dass ich es gehört habe. Aber als das erste Missionsfest in Liebenzell nach dem Krieg war, haben sie die amerikanischen Missionare eingeladen. Da saßen die Frauen der Missionare vorne auf der Bühne mit Dauerwelle und volle Kanne geschminkt. Die Liebenzeller dachten, da sei der Krieg ausgebrochen, das käme von den Indianern. Die hätten Kriegsbemalung. Das war denen eine echte Glaubensanfechtung. Nicht? Versteht ihr, was ich mit Leitplankenchristentum meine? Nicht? Lass dir von niemandem sagen, was Gottes Wille für dich ist. Es kann keiner wissen. Habe Geschwister, die dich anfragen. Nicht? Es ist ganz schlimm, wenn du solipsistisch bist, wenn du ganz für dich stehst und lässt dich von niemandem in Frage stellen. Wir brauchen Geschwister, die sagen, Hans-Joachim, bist du ganz sicher, dass das jetzt okay ist? Und wenn ich es dann weiß, dann kann ich ja sagen, ja, ich bin mir sicher. Nicht? Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen Kritik, ihr versteht mich richtig. Aber geht weg davon, gesetzlich zu sein in der Weise, dass du einfach in einer Gruppe dir von anderen sagen lässt, das ist anständig, das ist unanständig. Nicht? Und dann musst du eben nur das halten, was dort üblich ist. Nicht? Das heißt also, du rauchst nicht, aber Steuern darfst du dann hinterziehen. Oder im Norden, du darfst rauchen, nicht? Aber beim Abendmahl darfst du nicht mal nippen, weil da Alkohol drin ist. Nicht? Das sind die Klischees. Du musst für dich herausfinden, was Gott mit dir vorhat. Du bist eine erwachsene Tochter, ein erwachsener Sohn Gottes. Euch ging es die ganze Zeit um die Freiheit eines Christenmenschen, um den freien Willen. Hier habt ihr ihn. Ihr seid als Christen gerufen, selbst herauszufinden, was das Gute, Wohlgefällige und Vollkommen ist. Wir haben es am Anfang negativ bei der Sünde ja definiert. Hier kommt es jetzt positiv. Gut und Gott wohlgefällig ist alles, was Leben und Liebe fördert. In der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zum Nächsten. Und nicht zuletzt in der Beziehung, die du zu dir selber hast. Schlecht ist alles das, was die Gottesbeziehung gefährdet und reduziert und was die Beziehung zu anderen zueinander gefährdet und reduziert und dir selber schadet. Das ist vielleicht spannend. Und ich gestehe euch, diese Emanzipation des Erwachsenwerdens, die hatte ich nicht durch Positiverfahrungen. sondern ich hatte es als die, durch die ich zum Glauben kam und die ich als Autoritäten des Glaubens sah, sich in meinem Leben einmal so verhielten, dass ich sage, halt, das war nicht geistlich. Und plötzlich war ich vaterlos und stand alleine da. Am ersten Tag kam ich mir einsam vor, ich hatte keine Väter im Glauben. Am zweiten Tag habe ich gemerkt, Hans-Joachim, es wird Zeit, dass du selbst Vater im Glauben für andere wirst. Bist du im Glauben schon erwachsen? Weißt du, was Gott mit dir vorhat, im Unterschied zu allen anderen? Und damit kommen wir zu den folgenden Versen. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte. Ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Die ganze Woche haben wir vom Wir, deinem Wir mit Christus gesprochen. Der Einzelne und Christus. Jetzt kommt das Wir der Gemeinde in den Blick. Wir sind ein Organismus. Und in der Tat, dass wir mit Gott haben dürfen, Christus und du, dieses Wir lernen wir kennen in dem Wir der Gemeinschaft und der Menschen. Das heißt, in dem Ihr von Gläubigen und Christus, in dem wir das Sie leben, in dem Ihr von mir aus gesehen, kommt mir Gott entgegen. Ich habe es auf die Formel gebracht, die ich schon mehrmals sagte. Gottes Liebe, die vollkommen aber unsichtbar ist, wird für uns erfahrbar in der zwischengemeindlichen Liebe, die erfahrbar, greifbar, wirklich ist, aber natürlich unvollkommen bleiben darf, denn die anderen müssen für mich nicht Gott sein. Wir sind ein Organismus. Das ist ein Gedanke, den haben wir allesamt, haben wir den verdrängt und vergessen. Wenn du in den Gottesdienst gehst, dann hast du die Vorstellung, ich gehe jetzt in den Gottesdienst und wenn ich da bin, die Menschen um mich herum, dann sind wir Gemeinde. Wir konstituieren, wir setzen zusammen Gemeinde durch die Summe aller Individuen, die zusammenkommen. Der Leib Jesu Christi aber existiert schon seit 2000 Jahren und er wurde begründet in Jesus Christus. Einiges können wir von der orthodoxen Kirche lernen. Zum Beispiel ihre Vorstellung vom Gottesdienst. Wo findet bei Orthodoxen der Gottesdienst statt? Nein, egal was du gesagt hast, ist es falsch. Im Himmel. Der eigentliche, ja, das gilt doch nicht, Kollege. Der eigentliche Gottesdienst findet im Himmel statt und wir partizipieren an dem himmlischen dreimal heilig der Cherubim Gottes. Das müssen wir erst lernen. Ich habe es gelernt, als ich keine Gemeinschaft hatte. Das heißt, ich habe in der Klostermühle bei den Fackelträgern in Kepenry Himmel auf Erden erlebt an Gemeinschaft und habe gemerkt, dass Christo nicht in deinen Alltag gerettet. Und zu Hause bin ich treu in mein ZVM gegangen, treu in den Landeskirchengottesdienst, aber das war für mich nicht Gemeinde, sondern das habe ich nur aus Treue getan, da habe ich nichts gekriegt. Und da war es für mich wichtig, dass ich durch den Wald gehen konnte und war verbunden mit der Gemeinde Jesu Christi. Ich erinnere mich an einen Geburtstag, einen Runden, da hatte ich frei. Und da bin ich morgens, ich glaube, es war, dass ich durch die Stadt lief und habe irgendwas eingekauft und dachte, ja, jetzt ist ja Geburtstag, was ist denn daran besonders? Und dann habe ich an all die Menschen gedacht, die mir in meinem Leben besonders waren, im Dankgebet. Habe alle durchgebetet, von denen ich was empfangen habe. Mit Überraschung habe ich festgestellt, dass über 90% von denen, für die ich gedankt habe, alle noch leben. Und dann hatte ich plötzlich so einen Flash, so eine Erleuchtung, dass ich sagte, die sind ja jetzt alle lebendig. Wir meinen ja immer, die Menschen, die wir lieben und die uns begegnet sind, die sind in der Vergangenheit. Wenn wir auseinandergehen, uns gibt es morgen alle im Original, nur nicht in dem Raum. Gemeindeleben bedeutet, in dem Bewusstsein leben, dass wir Millionen von Christen sind. Als junger Mensch war ich dann in der Krugerhalle in Essen das erste Mal zu einem CVM-Treffen. Zu Hause war ich immer in der Minderheit. Wir waren 3 CVMer in unserer Klasse und der Religionslehrer hatte nichts anderes zu tun, als uns die ganze Zeit den Glauben ausreden zu wollen. Und die anderen waren ungläubig in der Klasse und haben uns verspottet. Das war tapferes Martyrertum in der Minoritätensituation. Und dann plötzlich war ich mit 4000 jungen Männern, damals war der CVM noch männlich, das war das einzige Versagen, nicht die Frauen kamen erst dazu, seitdem geht es aufwärts, nicht, aber mit 4000 Männern, allein 500 Posaunen und andere Blasinstrumente. Und dann haben wir die Lieder, die wir sonst einsam singen, zusammengesungen. Das Dach hat sich angehoben. Mir kamen die Tränen vor Rührung. Da habe ich gewusst, was ist, wenn wir im Himmel ankommen. Und da wusste ich auch ganz genau, wenn ich das im Alltag wüsste, dann würde ich auch durchhalten. Die Gemeinde Jesu Christi ist nicht die Ortsgemeinde, es ist nicht die Landeskirche, es ist nicht meine FEG oder meine Baptistenkirche, überregional oder sonst was. Es sind alle Christen aller Zeiten weltweit. Du magst manchmal einsam sein, du bist aber nie allein. Du bist niemals allein. Das Denken in Gemeinde verändert auch völlig unser Verständnis. Der Einzelne in einem Organismus muss nicht alles tun. Der Organismus lebt von der Verschiedenheit und im Organismus ist, so sagt es Paulus in Römer 12 und 1. Korinther 12, die Verlegenheit des einen Gliedes, die Gelegenheit des anderen. Wir wollen immer Stars sein. Und selbst wenn wir so ein Team sind wie ihr hier, ist die Gefahr immer groß, dass man sich als Rivalität empfindet und dass man Spannungen empfindet, dass jeder seinen Platz sucht, sich durchsetzen will. Wir rivalisieren miteinander. Wenn ich aber im Leib, im Organismus denke, dann gibt es keinen Neid. Und alles, was Paulus im Folgenden über die Liebe schreibt, ergibt sich aus einer organischen Gemeinde, aus einem organischen Gemeindeverständnis. Wann hast du das letzte Mal einen Raum betreten, in dem Christen waren, und hast jetzt nicht gesagt, wie setze ich mich durch, wo werde ich meinen Witz los, wo kann ich mich bedeutsam machen, wo ist eine attraktive Situation, sondern dass du offen warst zu sagen, wo kann ich jetzt Christi Liebe einem Menschen schenken, einer Frau, einem Mann wieder bewusst machen, wo ist meine Rolle im Organismus? Der Organismus, das wir zwischenmenschlich, ist deshalb bei uns so vergessen, weil wir als neuzeitliche Menschen immer nur die Alternative kennen von entweder Egoismus oder Kollektivismus. Der Egoismus setzt das Ich über alles. Das ist unsere neuzeitliche Situation, das Problem auch in den Gemeinden. Wir sind total individualistisch. Es ist ganz schwer, ehrenamtliche Mitarbeiter für 5 Jahre verbindlich zu kriegen. Nicht, sondern die sagen, also wenn mir danach ist, dann komme ich morgen oder auch nicht. Es kann aber auch sein, ich gehe während der Andacht, die ich selbst zu halten habe. Nicht, also heute ist es wahnsinnig schwer, Verbindlichkeit herzustellen. Nicht, Egoismus ist heute die Parole. Das ist aber nur eine Reaktion auf das, was wir früher hatten, Kollektivismus. Und wir Deutschen wissen, wovon wir reden. Nicht die Nachgeborenen und ihr Jüngeren, ihr fragt euch ja, wie konnten die deutschen Väter und Großväter und Urgroßväter so bescheuert sein, sich erst von einem Kaiser und dann von dem Führer von Hitler in den tödlichen Krieg treiben zu lassen. Das war die Idee des Kollektivismus. Der Einzelne zählt überhaupt nichts, nur das Volk zählt, nur das Ganze zählt. Dieses Extrem von Egoismus und Kollektivismus haben wir auch in unseren Gemeinden gehabt. Der Einzelne spielt keine Rolle, das Ganze ist relevant. Der Einzelne hat sich einzufügen, einzuordnen. Eigene Wege, Individualität ist nicht gefragt. Im Wir aber kommen die Interessen des Ganzen und des Einzelnen zu einer absoluten Versöhnung. Meinem Körper fällt es nicht ein, die linke Hand über die rechte zu vernachlässigen. Ja, es kann sein, dass die eine mal schwächer ist als die andere, aber dafür geht es morgen wieder umgekehrt. Wir müssen als Gemeinde es neu lernen, das Gleichgewicht des Wir einzuüben. Und wann immer du den Eindruck hast, dass du dich verausgabst in der Gemeinde, dann hast du eine kollektivistische Idee von Gemeinschaft, nämlich Selbstaufopferung und Aufgehen in der Gruppe. Aber im Leib Christi wird kein Einzelner vernachlässigt. Jeder kommt zur Entfaltung. Und das ist der Aspekt der Glieder. Paulus sagt, jedes Glied für sich hat eine ganz besondere Berufung und Aufgabe. Auch das ist bescheuert. Wir haben in unseren Gemeinden bestimmte Ideale von dem, was ein besonders erfolgreicher, großer Christ ist. Falls du jetzt an Verkündigung interessiert bist, dann orientierst du dich an den Predigerinnen und mehrheitlich Predigern und sagst, wenn ich so bin wie der, der da vorne steht und dann bei einer Großveranstaltung 4000 Menschen vorne steht, einer, das ist ein guter Christ, das ist eigentlich das Ideal. Das Bescheuerte ist aber, dass wir das Verhältnis immer von 1 zu 100 haben. Das heißt, dann kann einer sich entfalten und 100 sind frustriert. Nicht? Wären alle Prediger, dann ist es so, als wenn ein Leib nur aus Zungen bestehen würde. Nicht? Dann machen wir eine Bergwanderung, wenn du nur aus Zungen bestehst. Nicht? Es ist völlig bescheuert. Es ist dumm, wenn die Nase den Fuß beneidet und das Ohr, das Auge und der Mund beneidet wiederum die Hände. Jeder hat eine eigene Aufgabe und darin soll er vollkommen werden. Jetzt sagst du, woher soll ich denn wissen, was meine Berufung ist? Dass du die Frage stellst, entlarvt dich schon. Nicht? Wir haben doch gar keine Zeit verwendet zu fragen, was hat Gott eigentlich mit mir ganz persönlich vor? Was ist denn mein Leitbild? Wozu hat Gott mich geschaffen? Was sind meine Fähigkeiten? Manchmal erlebt man das in verfremden Situationen, wenn man nicht nur Stereotyp-Bibelarbeiten hat und trifft sich dazu oder Gottesdienste, sondern man hat ein Gemeindefest, man macht eine Freizeit, plötzlich soll man diakonisch etwas organisieren. Und die, die sonst immer die große Klappe haben, die haben dann plötzlich zwei linke Hände und andere, die immer still im Gottesdienst sitzen, du kriegst die nicht mal zur Gebetsgemeinschaft motiviert, die kommen mit flinker Hand, die managen was, die haben plötzlich die Finanzen im Griff, die checken geschwind das Internet und haben pum mit einmal 100 Optionen und man reibt sich die Augen und sagt, was machen wir im Alltag der Gemeinde falsch? Wir müssen unsere Gaben entdecken und jeder seine eigene Gabe zur Entfaltung bringen. Wisst ihr, wie das bei uns in den Gemeinden läuft? Nach dem Prinzip Töpfchen und Deckelchen. Da verirrt sich ein neuer Christ in unsere Gemeinde, New Kid in Town, nicht? Kommt also unschuldig rein zum ersten Gottesdienst und der wird sofort fixiert, nicht? Wie ein Habicht eine Maus anguckt, so wird er fixiert. Nicht? Gut, dass du gerade kommst. Der guckt dann um und sagt, wer? Gut, dass du gerade kommst. Unser Kassenwart ist davon gelaufen. Nicht mit der Kasse, Gott sei Dank, aber weg ist er. Du wirst Kassenwart. Nicht? Oder nächste Woche ist unser Gemeindefest, wir brauchen noch 100 Kuchen, du kommst wie gerufen. Wir sind in unseren Gemeinden bedürfnisorientiert. Wir sind notorientiert. Wir sind nicht gaben- und berufungsorientiert. Das muss sich ändern. Die Not ist niemals ein Ersatz für die Berufung. Die Not ist niemals ein Ersatz für die Berufung. Wenn du jede Not in der Welt als deine Berufung siehst, dann kriegst du den Messias-Koller, dann überschätzt du dich. Du bist nicht der Messias, du kannst nicht die Welt retten, sondern du kannst nur da sein, wo Gott dich haben will. Die richtige Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit, mit der richtigen Fähigkeit bei der richtigen Person. Das kannst du aber nicht rauskriegen. Denk mal an Philippus. Der ist vielleicht morgens aufgestanden, hat seiner Frau und den Töchtern gesagt, der hatte hochbegabte Töchter, nicht? Das waren ja die ersten Evangelistinnen, notabene, nicht? Die haben evangelisiert, erstes Jahrhundert, nicht? Frauen hört ihr es, nicht? Also Verkündigungsdienst von Frauen. Philippus also im Kreis von Frau und Töchtern, er war gesegnet in jeder Hinsicht. Und er sagt morgen, heute gehe ich zur Mission. Ja, wo soll ich missionieren? Menschlich gesprochen hätte er gesagt, ich nehme mir die nächste Stadt und fange einfach an zu reden. Da, wo 1000 Leute sind, wird schon eine Welt darunter sein. Nicht statistische Wahrscheinlichkeit. Gott aber wollte ihn an dem Tag gebrauchen, mitten in der Wüste, bei dem Kämmerer im Morgenland. Der Kämmerer im Morgenland fuhr mit seiner Karren, mit seinem Gefährt, quer durch die Wüste, zu einer unbestimmten Zeit auf einem unbestimmten Weg, mit einer unbestimmten Geschwindigkeit. Philippus ging mit einer noch undefinierten, wankenden Geschwindigkeit in eine unbestimmte Richtung. Ja, jetzt, wie soll da der richtige Mann zur richtigen Zeit mit dem richtigen Wort bei der richtigen Person am richtigen Ort sein? Das geht überhaupt nicht. Statistisch ist das eine Wahrscheinlichkeit, wie im Lotto zu gewinnen, ohne dass man gespielt hat. Das kann nur der Heilige Geist. Ja, ihr lacht bei Philippus. Lacht mal über euch selber. Jeden Morgen steht ihr auf und geht in den Tag und sagt, Herr, ich lebe für dich. Und die Engel sagen, na, dann mach mal. Deine Koordinaten hätte ich gerne mal gecheckt. Nicht? So laufen wir in der Welt rum und verkündigen und tun und sind abends frustriert und sagen, irgendwas lief heute schief. Natürlich. weil wir selber ein Glied am Leib Christi sind mit einer Bestimmung. Und diese Bestimmung ist nicht für den Rest meines Lebens. Nicht? Es kann sein, dass ich heute Abend reden soll, ich hoffe, das ist so, und ich entspreche meiner Berufung, dass ich morgen schweigen soll, dass ich übermorgen am Schreibtisch sitze und übermorgen meinem Nachbarn bei einer ganz praktischen Tätigkeit helfe. Nicht? Es stimmt nicht, dass das Vorbildliche immer gleich richtig ist, sondern nur, wenn es Gott heute durch dich tun will. Das macht uns ganz offen und das macht uns ganz vorsichtig und zurückhaltend. Du bist einmalig am Leib Christi. Das, was Gott durch dich wirken will und tun will, das muss nicht spektakulär sein. Das müssen andere gar nicht mitkriegen. Das will er durch niemand anderes als durch dich tun. Wir achten zu sehr auf die Bedeutsamkeit unserer Aufgaben, Stellungen und Platzierungen. Es geht aber bei den Gliedern am Leib Christi nicht um ihre Wichtigkeit, sondern um ihre Wesentlichkeit. Nicht um ihre Wichtigkeit, sondern Wesentlichkeit. Am Leib ist es für ein Glied nicht wichtig, so sagt es Paulus eindrücklich 1. Korinther 12, den Christen, die Minderwertigkeitsgefühle haben. Ob du ein ansehnliches, ein sofort sichtbares Glied am Leib bist oder ob du eine stille Funktion hast, vielleicht jetzt gar nicht gefordert bist, sondern später. Wichtig ist, dass du wesentlich bist. Wisst ihr, wann ich das gelernt habe? In einer völlig schrägen Situation. Wir waren in einer Freizeit und das Lager war nicht so sauber wie der Tauernhof, sondern da waren offensichtlich Wanzen oder sonst irgendein Ungeziefer in den Matratzen, nicht in dem Massenlager. Und ich habe mir in meinem Bauchnabel irgendein Ungetier, das sich nach innen gefressen hat, gefangen. Ja, das Essen ist ja eine Weile her, nicht? Ich darf das erzählen. Das Ding hat angefangen, weh zu tun und sich zu entzünden wie verrückt. Und eigentlich wollten wir missionieren. Ich war ins Bett gelegt mit hohem Fieber. Nicht? Ich war total blockiert. Mein Freund, mit dem ich zusammen die Einsätze immer machte, rief, das war nämlich in seinem Heimatort, den Arzt an und hat gesagt, ich habe hier jemanden mit der Bauchnabelentzündung liegen. Der Arzt fragte, wie viele Wochen ist er denn? Als er sagte... Als er sagte, 20 Jahre, hat der Arzt aufgelegt. Beim nächsten hat er erst 5 Minuten verbindliche Worte gesagt und gesagt, erschrecken Sie jetzt nicht, es klingt ungewöhnlich. Und er kam dann auch und es war eine längere Geschichte. Ich hatte völlig vergessen mit 20 Jahren, dass ich einen Bauchnabel hatte. Unscheinbar am Leib, ein Glied längst vergessen. Es gab eine Zeit, da war der Bauchnabel das Organ. Da hatte der seine Rolle, da lief nichts ohne den. Wenn der zuzog, dann hat der Rest nach Luft geschnappt. Das war seine große Zeit. Danach hieß es, jetzt sind andere dran, jetzt musst du auch mal ruhig halten. Aber irgendwann dachte der, ich bin ja so gut wie vergessen, ich bringe mich in Erinnerung. Versteht ihr? Das ist ein Beispiel vor allen Dingen für die Rentner unter uns. Es ist so schwer loszulassen. Wenn ich Post bekomme von einem Pfarrer IR, dann warte ich immer 2 Tage, bevor ich aufmache, weil die alten Herren, meine Kollegen, die können so schwer loslassen. Dass die Welt sich ohne sie dreht, das beschämt sie im Tiefen. Dabei gäbe es für unsere Alten, die loslassen müssen, so viel Sinnvolles in Gemeinden zu tun, wären sie nicht besserwisserisch, sondern wären sie dienend und würden verstehen, gestern war ich Bauchnabel, heute soll ich einfach still zuhören und nicht meinem Nachfolger ständig ins Zeug flicken und sagen, ich war aber besser als du. Nicht? Das gilt aber nicht nur für Alte, das gilt für jeden. Leib Christi sein bedeutet, wir sind alle Glieder, unentbehrlich füreinander und für Gott. Es geht nicht darum, dass du wichtig bist. Auch wenn andere Menschen, auch andere Christen immer wieder nachfragen, wie wichtig bist du denn? Welche Stellung hast du denn? Wie ansehnlich ist deine Begabung? Es geht alleine darum, dass wir wesentlich sind. Wann sind wir wesentlich? Wenn wir Gott uns lieben lassen und wenn wir nichts wollen, als ihn zu lieben. Er will nichts, als dass wir mit dir. Und ich habe Menschen am allermeisten zu sagen, wenn ich vorher mit Gott gesprochen habe und auf ihn höre. Im Wir mit ihm gewinnen wir die Sensibilität für das Wir miteinander. Und so mündet in 15 die Ermahnung ein, nehmet einander an. Anerkennt euch, wertschätzt euch einander. mit der Liebe, mit der Christus euch angenommen hat. Von Christus kannst du lernen, was es bedeutet. Liebe, Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ich kann es andersrum sagen. Was hat dein Leben reich gemacht? Welche Begegnungen haben dich positiv in deinem Leben bestimmt? Es fallen dir Begegnungen mit Christen ein oder auch mit anderen Menschen, die gar nicht bewusst Christen sind, die aufmerksam zugewandt waren. Und wir hatten dies nicht zuletzt auch am Mittwochabend immer wieder in den einzelnen Voten gehört. Christus liebt dich, wie du bist. Und das verändert alles an deinem Leben. Und so ist meine eindringlichste Bitte und Ermahnung: Lasst euch von Christus lieben. Wollen zwei oder drei zum Abschluss unserer Freizeit ganz laut, damit es alle hören,